Unternehmen sind aufgrund der großen Herausforderungen ins Schlingern geraten. Jetzt ist kompetente Führung gefragt. Aber was zeichnet diese eigentlich aus? Darüber wollen wir in unserem Podcast reden.
Leadership in turbulenten Zeiten. Viele Unternehmen hierzulande stehen vor Problemen. China ist nicht mehr der große Absatzmarkt, sondern flutet den Weltmarkt mit Dumpingpreisen. Neue Technologien, allen voran die künstliche Intelligenz, führen zu disruptiven Veränderungen. Klima- und Migrationskrise lassen sich nicht wegdiskutieren und die Politik scheint überfordert. In unserem Podcast Tech Talk Smart Leadership von Computerwoche, CIO Magazine und CSO Online geht es um die Frage, wodurch zeichnet sich gute Unternehmensführung in schwierigen Zeiten aus? Ich begrüße Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Klaus Voigt. Ich bin promovierter Jurist und Ex-Banker. Heute bin ich als Coach und Berater unterwegs. Bei mir zu Gast, wie immer, Heinrich Faske, ehemaliger Chefredakteur von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online.
Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich den Dritten im Bunde heute hier vorstellen darf. Und das ist kein geringerer als Thomas Lündonk. Er ist im deutschen IT-Markt natürlich wohlbekannt durch die Lündonk-Listen. Darin werden regelmäßig die führenden Anbieter im Software- und Service-Markt gerankt, vorgestellt und gerankt. Thomas Lündonk wurde von der Computerwoche 2011 in die Hall of Fame der wichtigsten Persönlichkeiten im deutschen IT-Markt aufgenommen. Sein Unternehmen hat er inzwischen an die Nachfolgegeneration weitergegeben. Und Thomas konzentriert sich auf das, was er parallel nun auch schon 34 Jahre lang erfolgreich betreibt, nämlich Coaching und Beratung. Und seine Klientel, das sind deutsche Top-Manager. Und deshalb hat er einen tiefen Einblick in die Befindlichkeiten der Chefetagen und ist genau der Richtige heute hier für unser Gespräch.
Jetzt sind wir am Ende der Vorrede und starten in unser eigentliches Podcast-Thema. Nämlich, wir wollen über Leadership in turbulenten Zeiten sprechen. Aber Thomas, vielleicht müssen wir erst mal klären, ob unsere Zeiten tatsächlich turbulent sind. Stehen Führungskräfte derzeit tatsächlich unter größeren Herausforderungen als sonst?
Die Antwort lautet relativ ja und nein. Wenn wir diese jetzige Zeit vergleichen, zum Beispiel mit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die dieser Tage von einem Marktanalysten als die glücklichste Zeit der Menschheit bezeichnet wurde, dann stehen wir vor sehr, sehr turbulenten Zeiten. Wenn wir das aber an den Zyklen der Geschichte messen, also ich will jetzt nicht bis zurückgehen in den 30-jährigen Krieg, aber wenn wir allein nur an die zwei Kriege im letzten Jahrhundert denken und an viele Wirtschaftskrisen und viele andere Krisen, die die Welt erlebt hat in den letzten 100 Jahren, dann würde ich sagen, wir sind in einer herausfordernden Zeit und es ist viel Bewegung drin in Politik, in Ökonomie, in Gesellschaft und vielen anderen Bereichen und natürlich viel Bewegung in der Technik, was ja insbesondere auch alle Menschen, die rund um IT und AI beschäftigt sind, betrifft.
Ohne dich jetzt zu einem politischen Statement verführen zu wollen, Thomas, welche Rolle spielen politische Weichenstellungen für den Zustand einer Volkswirtschaft? Haben wir da Defizite? Für alle ist ja derzeit spürbar, dass sich unsere Gesellschaft immer mehr spaltet. Was bedeutet das für Unternehmensführung? Gehören politische Bekenntnisse zu gutem Leadership?
Also die Politik muss auf jeden Fall Rahmenbedingungen schaffen. Das ist ihre Aufgabe. Und innerhalb dieser Rahmenbedingungen, die so weit wie möglich gesetzt werden sollten, muss viel Raum sein für die Unternehmen. Was wir momentan erleben, ist ja, dass politische Weichenstellungen teilweise die Handlungsbreite und die Handlungsfähigkeit von Unternehmen einschränken. Und es ist natürlich immer ein Wechsel. Auf der einen Seite, wenn es gut läuft, wollen die Unternehmen vom Staat in Ruhe gelassen werden. Wenn es mal schlechter läuft, dann ruft man, wie wir jetzt auch wieder gesehen haben, in Sachen Werften oder in Sachen Automobilindustrie nach dem Staat. Das ist also ein Wechselspiel und ich würde auch keinem da einen Vorwurf machen, dass er da, sagen wir mal, zu viel oder zu wenig fordert oder zu viel und zu wenig eingreift. man muss die Situation immer wieder sich adaptieren lassen an die Bedürfnisse. Und im Moment, denke ich, ist die Politik insofern gefordert, als sie wieder mehr Spielraum geben muss. Denn die Unternehmen können was. Die Unternehmen haben in den letzten Jahrzehnten immer wieder gezeigt, dass sie aus Krisen herauskommen. Und zwar auch ohne den Staat als Sponsor oder Mitunternehmer.
Wenn ich da nochmal nachhaken darf, also was wir im Moment erleben, Klaus hat es gerade erwähnt, Spaltung der Gesellschaft, bei uns ist es sichtbar, in den USA ist es noch viel extremer sichtbar. Wir hatten hier zum Beispiel ganzseitige Kampagnen von einer ganzen Reihe von Unternehmen in Zeitungen, die die Leute dazu aufgefordert haben, demokratisch zu wählen, ja, und sich, ich würde mal sagen, im politischen Sinne anständig zu verhalten. Also die haben ein Bekenntnis abgelegt. Und das war schon ungewöhnlich. Und ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Unternehmer und auch Management-Etagen gerade so ein bisschen in der Klemme stecken, wie weit sie sich da aus dem Fenster lehnen wollen. Weil man stellt sich vor, man hat einen Produktionsstandort irgendwo in Ostdeutschland, Dresden oder so, man ist angewiesen auf ausländische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wie verhält man sich da jetzt im Zusammenhang mit der AfD? Was würdest du sagen, Thomas, wie weit sollte man sich aus dem Fenster lehnen mit solchen politischen Bekenntnissen in diesen schwierigen Zeiten?
Ja, ich habe ja eben gesagt, Politiker sind nicht zwingend die besseren Unternehmer. Unternehmer sind nicht zwingend die besseren Politiker. Und beide Seiten können voneinander lernen und beide Seiten müssen miteinander umgehen. Wenn wir davon gesprochen haben vorhin, dass wir in turbulenten Zeiten stehen, dann heißt es ja, wir haben nicht nur ökonomisch momentan Herausforderungen, sondern wir haben eben auch politisch neue Rahmenbedingungen, auf die wir eingehen müssen. Und auf der einen Seite ist vollkommen nachvollziehbar, dass die Menschen sagen, also wir wollen kein schlechtes Bild in das Ausland geben, indem wir eine sehr, sehr rechtsextreme Partei unterstützen. Auf der anderen Seite ist es so, dass man natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger, die diese Partei gewählt haben, und das sind in manchen Bundesländern ja nun knapp ein Drittel der Einwohner oder der Wählerschaft, nicht auf Dauer ausgrenzen. Schlussendlich lebt die Politik, schlussendlich leben Unternehmen von einem Dialog und dieser Dialog muss geführt werden. Und insofern ist es richtig, dass Unternehmen sich da, wie du es sagst, Hans-Heinrich, aus dem Fenster lehnen. Aber sie müssen dann natürlich auch damit rechnen, dass ihnen an der einen oder anderen Stelle der Wind ins Gesicht weht. Das passiert ja auch zum Beispiel, wenn Unternehmen zu sehr vorbrechen in Dingen wie Gendern, Wokeness, Diversity, dann weht ihnen auch der Wind ins Gesicht. Oder wenn sie zum Beispiel Frauenquoten nicht erfüllen, weht ihnen auch der Wind ins Gesicht. Das heißt, beide Seiten sind immer wieder mit diesen ganzen Themen konfrontiert und müssen miteinander sprechen. Und insofern finde ich es gut, dass die Unternehmen da Stellung beziehen.
Kommen wir mal zu einem Kernthema, das von vielen Managern auch ganz gerne in den Mund genommen wird, nämlich die Unternehmenskultur. Kannst du uns mal darlegen, was eine gute Unternehmenskultur eigentlich ausmacht?
Ja, zunächst würde ich ganz gern mal diesen Begriff Unternehmenskultur, der ja so ähnlich wie der Begriff Unternehmensphilosophie gerne in Foren diskutiert wird, ein bisschen überprüfen. Was ist eigentlich eine Unternehmenskultur? Eine Unternehmenskultur ist das Widerspiegeln des Kerns eines Unternehmens in seinem Verhalten. Das heißt, es gibt Unternehmen, die sind, nehmen wir mal Softwareunternehmen, die sind auf schnelleres Management, auf schnellere Zyklen ausgelegt. Dann daneben die Pharmaunternehmen, die haben eine ganz andere Perspektive. Ich habe einmal in der Kantine eines großen Pharmaunternehmens gesessen, die auch eine kleine Softwaretochter hatten. Und mein Gesprächspartner sagte zu mir, schauen Sie, da ist einer unserer Pharmazeuten, der wird wahrscheinlich in seinem Leben die nächsten 10 Jahre noch, die er noch hat, nur ausschließen, welche Medikamente nicht funktionieren. Und das ist sehr, sehr wertvolle Arbeit für uns. Und da am Nebentisch sitzt einer, der muss jeden Monat ein Update dieser Software, die wir dem Markt zur Verfügung stellen, herstellen. Und das ist sozusagen auf der einen Seite Speedmanagement und auf der anderen Seite Marathon. Und so eine Unternehmenskultur prägt auch das Verhalten und ändert auch die Anforderungen an Führungskräfte. Das heißt, wenn du in einem Marathonunternehmen bist, hast du andere Führungsstrukturen zu beachten, als wenn du in einem Speedunternehmen bist. Was, glaube ich, heute oft als Unternehmenskultur bezeichnet wird, ist schlussendlich die Kommunikationskultur. Wie rede ich mit den Mitarbeitern? Wie rede ich mit der Außenwelt? Wie offen bin ich für die Impulse, die von außen ins Unternehmen kommen? Wie sehr nehme ich die Dinge, die die Mitarbeiter mit ins Unternehmen hineinbringen, ernst? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ehrlich gesagt, ich finde es manchmal regelrecht affig, wenn dann Top-Unternehmen plötzlich hingehen und meinen, mit der Veränderung von Sprache oder Äußerlichkeiten könnten sie Unternehmens- und Kommunikationskultur verändern. Also ich sage immer wieder, offene Kragen heißt noch nicht offene Kultur. Ja, also das ist, oder auch offene, neue Sprache heißt nicht zwingend neuer Umgang miteinander. Also da muss man schon genau hinschauen, wo ist quasi Inhalt und wo ist letzten Endes nur ein neuer Anstrich oder der Versuch eines neuen Anstrichs.
Thomas, jetzt, du sagst, es gibt Marathonunternehmen, es gibt Speed-Unternehmen oder eben den entsprechenden Management-Ansatz dazu. Gibt es denn sowas Ähnliches wie eine Basis, was Management ausmacht, was wichtig ist, wenn ich sage, ich möchte eine Managementaufgabe übernehmen?
Damit sprichst du grundsätzlich schon das Verständnis von Führung an, Klaus, wenn ich das richtig verstehe. Also das Führungsverhalten. Ja, also das Erste, glaube ich, was ein Manager überlegen muss, ist, ob er überhaupt bereit ist, in die Rolle der Führung hineinzugehen. Also mein alter Freund, Professor Helmut Hofstetter, ein Unternehmenspsychologe, hat vor vielen Jahren mal das Buch geschrieben, Die Leiden der Leitenden. Und der verstorbene Verwaltungsratspräsident von Nestle hat zu mir mal gesagt, als ich ihn fragte, was ist die größte Herausforderung für die Unternehmen in den kommenden Jahren, dann hat er gesagt, genug Menschen zu finden, die sich dem Leiden des Leitens aussetzen wollen. Weil es ist eine große Herausforderung. Du musst bereit sein, dich da vorne hinzustellen. Du musst bereit sein, wirklich einsame Entscheidungen zu treffen, auch wenn du im Dialog bist, auch wenn du einen Beirat, einen Aufsichtsrat, eine offene Kommunikationskultur hast. Aber schlussendlich bist du derjenige oder diejenige auch natürlich häufiger heutzutage, die Dinge verantwortet und die vorne steht und auf die alle schauen. Und ich sage immer wieder, eine Führungskraft muss sich darüber im Klaren sein. 2 Augen von ihr schauen auf 1000 Mitarbeiter und 2000 Augen schauen auf sie. Das setzt ganz andere Herausforderungen, als wenn du sozusagen im Rudel bist. Ja? Also das ist schon mal eine der ersten Voraussetzungen.
Das darf ich mal ganz kurz, Entschuldigung Thomas, darf ich ganz kurz da einhaken? Kleinen Exkurs, weil ich hatte neulich ein interessantes Gespräch mit einem Freund, der stand vor einem Karriereschritt. Und er musste sich wirklich überlegen, ob er diesen Schritt ins mittlere Management gehen will oder nicht. Und er hat sehr, sehr lange gezögert. Und was der Grund war, und das fand ich sehr interessant, er hat gesagt, ich verliere alle positiven Beziehungen, die ich im Laufe meines Arbeitslebens aufgebaut habe, wenn ich den Kollegen jetzt überstellt werde. Ja? Also dieser typische Prozess, der stattfindet, wenn man Leute aus den eigenen Reihen in eine Führungsposition hineinbringt. Was würdest du sagen? Ist das überhaupt sinnvoll, Leute aus den eigenen Reihen zu befördern? Man muss den Leuten ja auch was anbieten, ein Möhrchen hinhalten? Oder ist es vielleicht auch besser, Leute von außen zu holen und sie auf ein Team zu setzen? Einfach nur, weil es für die Führungsperson leichter ist, sich dann durchzusetzen. Was ist deine Erfahrung da?
Also beide Modelle funktionieren, muss man eindeutig sagen. Ich kenne Unternehmen, die haben eine hervorragende Führungsentwicklung von innen heraus. Und die identifizieren ihre jungen Führungskräfte frühzeitig und die machen dann auch letzten Endes eine andere Entwicklung als der, ich sage jetzt mal, normale Mitarbeiter, der wahrscheinlich nicht in die Führungsetage aufrücken wird, sondern sich vielleicht fachlich weiterentwickeln wird. Es gibt andere Unternehmen, die machen ganz bewusst und ganz bewusst auch in, sagen wir mal, herausfordernden Situationen den Schritt, jemand von außen zu holen, der einen Außenblick hat, der vielleicht auch noch emotional nicht so vernetzt ist, der also bereit ist, manchmal härtere Entscheidungen, auch menschlich härtere Entscheidungen zu treffen. Das Grunddilemma, was du beschreibst, ist tatsächlich eines, auf das ich immer wieder in meinem Beratungsleben getroffen bin, im Übrigen auch bei Medien. Dein sozusagen Bereich. Ich habe viele Journalisten kennengelernt, die sehr unglücklich wurden, als sie plötzlich Ressortleiter oder Chefredakteure wurden. Denn plötzlich merkten sie, sie dürfen nicht mehr so viel schreiben, sie werden nicht mehr für Schreiben belohnt und belobigt, sondern sie müssen den anderen den Raum zum Schreiben und die Organisation bieten, damit die erfolgreich als Journalisten arbeiten können. Und dann habe ich auch wieder im Vertrieb insbesondere Leute erlebt, die waren glückliche Jäger und erfolgreiche Vertriebsleute. Und die wurden dann Vertriebsleiter. Und wenn du einen Vertriebsleiter aus einem glücklichen Jäger machst, dann sperrst du eigentlich jemand, der fröhlich jagt, in einen Käfig und sagst, du musst jetzt von da oben aus die anderen zum Jagen tragen. Nicht? So, und da muss ich mir dann eben die Frage stellen, kann ich das? Bin ich bereit, diesen neuen Schritt zu gehen und dann tatsächlich auch die Aufgabe anzunehmen? Und ich habe in einem Fall mal, das war in Österreich, einem Chefredakteur oder einem angehenden Chefredakteur gesagt, nach einem langen Gespräch, lassen Sie das. Es ist nicht, Ihr Herz hängt da nicht dran. Aber es war natürlich verlockend, der Titel und mehr Gehalt und so weiter. Das Ganze hat 6 Monate gedauert und dann ist er da wieder rausgegangen. Also, wie gesagt, es gibt sowohl den einen Weg als auch den anderen Weg. Und ich würde sagen, in herausfordernden Situationen, und das sieht man ja auch in der Berichterstattung, in den Medien, wenn es dann mal dauerhaft in einem Unternehmen schiefläuft, dann kommt häufig doch ein Sanierer oder Restrukturierer von außen und bringt das Ganze wieder ein bisschen auf Kurs, ob finanziell oder über die Marktseite. Aber interessanterweise sind diese Leute dann auch in einigen Jahren wieder weg. Und dann setzt sich wieder die tradierte Unternehmenskultur durch und es kommt wieder jemand, der so mehr oder weniger zum Kern des Unternehmens passt. Ja?
Also Thomas, wir haben ja festgestellt, dass die deutsche Wirtschaft im Umbruch ist. Und es gibt viele Friktionen. In einigen Bereichen kann man sich ja auch von einer Disruption sprechen. Was braucht es jetzt? Braucht es jetzt diesen Sanierer oder braucht es einen Visionär, der die Idee entwickeln kann, wo wollen wir unseren zukünftigen Markt explorieren? Ja? Oder ist es so eine klassische Abfolge, so wie du gesagt hast, da kommt der Sanierer, der bringt die Kosten runter und dann kommt das Unternehmen wieder zum eigentlichen Kern zurück. Ist das in disruptiven Situationen überhaupt möglich?
Also wenn du, Klaus, die klassische Sanierung meinst, also jemand, der nur auf die Bücher geht und guckt, wo kriege ich jetzt noch irgendwie ein bisschen die Kosten runter oder wo kriege ich vielleicht noch ein bisschen Umsatzpotenziale her, dann ist es so, dass das nicht mehr in jeder Situation heute funktioniert. Du brauchst heute schon Leute, die hingucken, hat das Unternehmen jetzt einfach Ertragsprobleme oder Umsatzprobleme oder hat es ein grundsätzliches Marktproblem, weil eben die Marktanforderungen andere sind, weil die Wettbewerbsstruktur sich geändert hat, weil die Technologie plötzlich sich massiv geändert hat oder wir haben einen Fall oder wenn du so willst sogar mehrere Fälle in der deutschen Heizungsindustrie, die dadurch, dass die politischen Rahmenbedingungen sich geändert haben, in existenzielle Nöte beziehungsweise in frühzeitiger Prophylaxe gegangen sind, indem sie gesagt haben, wir können das so nicht mehr machen. Unser Kerngeschäft Öl- und Gaskessel läuft nicht mehr. Das andere läuft noch nicht. Und wenn wir uns neu auf das ganze Thema grüne Wirtschaft, grüne Technologie, Wärmepumpen einstellen wollen, können wir das nur, indem wir ausländisches Kapital dazu holen. Also da ist dann nicht mehr das Thema Kosten und Erträge gefragt, sondern dann ist dann das Thema neue Strategie, neue Strukturen, neuer Marktangang gefragt.
Ich würde gerne nochmal das Thema Disruption aufgreifen, weil ich habe zumindest den Eindruck, vielleicht bin ich auch betriebsblind, weil ich natürlich von den IT-Medien herkomme, aber ich habe den Eindruck, dass der größte disruptive Faktor im Moment das ganze Thema Digitalisierung ist und vielleicht noch ein Stück disruptiver das Thema KI werden könnte, künstliche Intelligenz. Und für mich ist die große Frage, wenn wir über Leadership in stürmischen Zeiten reden, sind Unternehmen eigentlich darauf vorbereitet, dass hier ein ganz neuer Wertschöpfungsfaktor einzieht, mit dem sie sich vielleicht in der Vergangenheit nicht genügend beschäftigt haben oder den sie vielleicht nie so ernst genommen haben, wie sie ihn hätten ernst nehmen müssen? Also ich glaube, wenn man in den USA eine Umfrage machen würde, dann gäbe es wenige Unternehmen, die einem widersprechen würden, wenn man sagen würde, die nächste große Wertschöpfungswelle wird durch Digitalisierung, durch Cloud und durch künstliche Intelligenz entstehen. In Deutschland hört man sich die Verbände an, Bitkom und so weiter, dann erfährt man immer wieder, Digitalisierung wird hier immer noch so ein bisschen mit zwei Fingern angefasst. Man ist vorsichtig, man macht, was man machen muss, aber man traut dem Braten nicht wirklich und hat auch gar nicht die Strukturen und die Ideen, wie man den ganzen Laden eigentlich jetzt umbauen müsste, um in dieser neuen Zukunft erfolgreich zu sein. Wie seht ihr das? Verschlafen wir da gerade ein großes Ding? Und welche Aufgabe hätten hier eigentlich die Manager in den Unternehmen, die Verantwortlichen?
Also, ich würde sagen, die Digitalisierung ist etwas, und das weißt du ja auch, Heinrich, da beschäftigen wir uns letzten Endes ja schon seit Jahrzehnten mit. Und man muss einfach sehen, eigentlich ist von außen betrachtet IT etwas, was schnelle Veränderungen bewirkt. Eigentlich. Aber wenn wir sehen, wie lange Unternehmen gebraucht haben, um zum Beispiel ERP-Systeme, sprich SAP und andere, zu aktivieren, wie lange es gedauert hat, bis Customer Relationship Management ins Laufen kam. Ich werde nie vergessen, 1990 wurde da ausführlich drüber berichtet und 2000 hat die Computerwoche geschrieben, der CRM-Hype ist vorbei. Und was ist passiert? Genau ab dem Zeitpunkt haben wir festgestellt, jetzt werden tatsächlich Umsätze mit CRM gemacht. Und heute läuft das ganze Thema immer noch weiter. Also es braucht offensichtlich viel Zeit, solche komplexen Systeme einzuführen. Und ja, offensichtlich ist auch Deutschland inzwischen ein Land, das da sehr zögerlich ist. Wenn wir also manchmal in die Nachbarschaft gucken, ich denke jetzt insbesondere an Dänemark und dort die Digitalisierung, insbesondere auch im Gesundheitswesen, die haben einfach mutig ausprobiert. Die haben sich am Anfang dafür auch manche blutige Nase geholt. Aber die haben heute eine starke Durchdringung positiver Digitalisierung. Und wenn man hier sieht, was bei uns bei den Behörden noch stattfindet mit Fax und mit sonstigen Sachen und wie viele Formulare und Papiere noch bewegt werden, dann ist das ein ganz deutliches Signal. Wir nutzen das, was schon da ist, nicht. Also ich würde Digitalisierung nicht mehr als Disruption sehen. Ich glaube, die Disruption war tatsächlich im Prinzip die Möglichkeit, Daten und IT global zu aktivieren und zu nutzen. Und das machen wir nun schon länger. Aber im zweiten Punkt stimme ich dir hundertprozentig zu. Ich glaube, dass KI die Disruption der Zeit ist, die wirklich fantastische Chancen bietet. Und ja, wo es jetzt auch wieder drauf ankommt, Tempo vorzulegen. Und wir müssen Tempo vorlegen, denn gegen die Größe zum Beispiel der amerikanischen IT-Konzerne kommen wir nicht an. Das heißt, wir müssen intelligent sein, wir müssen schnell sein und wir müssen da etwas bewegen. Und mein Sohn ist ja in dem Themenfeld unterwegs und er sagt, rund um ihn herum sprechen auch alle über das Thema, aber bereits nach der zweiten oder dritten Frage merkt man, dass das Wissen darüber, was das wirklich ist und was das bedeutet und welche Chancen und gleichzeitig aber welche Risiken drinstecken, ist vielen nicht so bewusst. Und um das, was ihr vorhin ja gefragt habt, Leadership an der Stelle richtig zu machen, ist, Management braucht hier nicht zwingend Detailwissen, sondern Management muss sich hier blitzschnell jetzt eine Überblickskompetenz beschaffen. Ja, dieses ganze Gequassel über einzelne Chat-GPTs und Copilots und Prompts, das ist Kaffeehausgerede. Die müssen sich hinsetzen und müssen sich briefen lassen, damit sie wirklich verstehen, was kommt da auf uns zu.
Ja. Thomas, wenn ich jetzt auf einer Skala von 1 bis 100 deine Erfahrung im Coaching mit Top-Managern, wo sind wir als deutsche Wirtschaft mit unseren Führungsleuten, wo sind wir da derzeit unterwegs? Sind wir da schon jenseits der 50% oder haben wir viele Hausaufgaben nicht gemacht?
Naja, das ist, wie soll ich sagen, wir haben natürlich in den letzten 70 Jahren und auch noch in den letzten zwei Jahrzehnten ein bisschen unter dem Gift des Wohlstands gelitten. Das heißt, es war gar nicht so nötig, immer ganz vorne zu sein, ganz schnell zu sein, immer der Beste zu sein. Und du konntest trotzdem ganz gut leben. Die Phase ist jetzt vorbei. Also jetzt wird das Rennen härter. Und ich glaube, dass den Schuss haben manche noch nicht so richtig gehört. Und wenn wir, das soll jetzt keine provokante oder politische Aussage sein, aber wenn wir in diesen Zeiten dann über bessere Work-Life-Balance und Vier-Tage-Woche reden, dann habe ich das Gefühl, also wir sind irgendwie auf dem falschen Schiff. Ja, also da ist irgendwie nicht verstanden worden, dass jetzt richtig gearbeitet werden muss. Und gearbeitet heißt in dem Falle auch, Zeit investiert werden muss, um das nötige Wissen für diese neuen Rahmenbedingungen und diese neuen Möglichkeiten zu bekommen. Ich will nur ein kleines Beispiel geben. Ja, ich habe letztens mit einem Manager zusammengesessen, der ganz glücklich war, dass sie jetzt in KI schon was machen und die Leute, die dürfen jetzt da alle mit den diversen LLMs und sonstigen Dingen da rummachen. Bis ihm dann mal jemand gesagt hat, pass mal auf, weißt du eigentlich, dass du da dein ganzes Unternehmenswissen momentan in den Markt ballerst, wenn du das nicht richtig machst? Das ist ja, glaube ich, einem Weltkonzern letzthin passiert. Die haben einen ihrer Quellcodes mit einem KI-Tool getestet und mussten eine Woche später feststellen, dass dieser Quellcode im Markt ist. Ja, weil sie das eben nicht richtig gemacht haben. Und das sind so Sachen. Wie gesagt, ich finde, ein Kapitän muss nicht unbedingt wissen, aus welchem Stahl die Schraube seines Schiffes zusammengesetzt ist und wie Kaffee gekocht wird. Aber er muss eine Überblickskompetenz haben und er muss wissen, mit welchen Leuten und mit welchen Themen muss ich mich auseinandersetzen, damit das Schiff auf Kurs bleibt.
Aber es leben wir natürlich in Zeiten des Fachkräftemangels. Das heißt, die Unternehmen müssen wirklich alles tun, um die richtigen Leute sich für die richtigen Leute interessant zu machen, sage ich mal, und sie anzuwerben. Wenn du jetzt sagst, wir müssen aufhören, über so Dinge wie, was weiß ich, 4-Tage-Woche zu reden und Bällebad und Kaffeemaschine, jetzt reicht's mal langsam, wir müssen mal wieder richtig arbeiten, dann steht dem natürlich die These entgegen, ja, wie kriege ich denn eigentlich Fachkräfte, wenn ich all diese schönen Add-ons den Leuten nicht mehr anbieten kann? Sind die Unternehmen da in der Klemme?
Ja, also da sind sie momentan in einer Klemme, einerseits. Aber natürlich sind sie auch in einer Klemme, weil sie selber da falsche Signale gesetzt haben. Ich erinnere daran, dass einige deutsche Unternehmen gesagt haben, diese oder jene Qualifikation brauchen wir künftig nicht mehr so stark. Das war ein ganz starkes Signal in den Markt hinein. Dann haben die Leute gesagt, okay, dann studiere ich jetzt zum Beispiel nicht mehr Elektrotechnik oder das und das Ingenieurwesen. So, und 5 Jahre später sagt die Industrie, wir haben zu wenig Fachkräfte in dem Bereich. Das war aber dann nicht nur das Versagen der Schulen und Universitäten, sondern das waren eben die Signale, die die Unternehmen dann auch fälschlicherweise in den Markt gegeben haben. Also ich glaube, hier muss man auch ein bisschen langfristiger denken. Und wenn man heute hinschaut in den Unternehmen, wir sprechen immer davon, dass wir zu wenig MINT-Leute haben. Inzwischen ist Gott sei Dank wieder so ein bisschen das Thema da, wir brauchen alle Kompetenzen. Wir brauchen nach wie vor auch die Geisteswissenschaften. Wir brauchen die Soziologen und Psychologen und Historiker, damit es diesem Land gut geht. Und die können im Übrigen auch im Unternehmen ganz spannende Aufgaben übernehmen. Also von daher, ich glaube, das Thema Fachkräftemangel wird sich nicht über Nacht lösen. Wir werden hier mit dieser, wie sagt man, gesteuerten Zuwanderung in Zukunft arbeiten müssen, so wie das andere Länder auch machen. Und ich glaube, das Blatt wird sich dadurch ein bisschen wenden können, wenn man zum Beispiel dieses Thema Remote Working, Remote Fachkräfte aktiviert und wenn man auch wirklich ein bisschen in die Zukunft schaut und sieht, zum Beispiel, es werden mehr Frauen in die Unternehmen hineinkommen. Das ist sozusagen absehbar schon in der Demografie. Es ist absehbar in den Schulen, an den Universitäten. Also dieses Thema mehr Frauen in den Unternehmen wird sich aus meiner Sicht mit und ohne Quote, aber meiner Ansicht nach sogar auch ohne Quote, in den kommenden 2 Jahrzehnten vollkommen lösen. Das wird in 20 Jahren überhaupt kein Thema mehr sein. Ja? Und ja, an der einen oder anderen Stelle fehlen uns Fachkräfte, aber auf der anderen Seite müssen wir eben die Möglichkeiten, die uns jetzt dieses globale Remote Work bietet, nutzen und dann können wir die eine oder andere, wie soll ich sagen, Delle überbrücken.
Thomas, wir haben dich ja bis jetzt eher als Coach und Berater von Unternehmenslenkern angesprochen, aber du hast natürlich ein zweites, nicht weniger bedeutendes Leben und das ist das des Marktforschers. Das heißt, du hast dich natürlich mit den Listen und später auch mit den ganzen Studien sehr intensiv mit Märkten beschäftigt. Meine Frage ist jetzt, wenn ich mir anschaue, wie die Unternehmen zurzeit auf die Zukunft vorbereitet sind. Nehmen wir mal das Beispiel Elektromobilität. Wie die großen Automobilkonzerne gerade herumrudern. Wie elektrisch darf es denn jetzt werden? Ich weiß, du fährst selber ein Elektroauto, kennst dich bestens aus. Wie elektrisch darf es denn eigentlich werden? Müssen wir nicht doch wieder zum Verbrenner? Man hat das Gefühl, da ist eine gewisse Orientierungslosigkeit. Deshalb mal meine generelle Frage. Glaubst du, dass Markt- und Trendforschung in den Unternehmen die Rolle spielt, die sie spielen sollte? Weil es geht einfach jetzt mal um die Weichenstellung für längere Zeiträume. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Hausaufgaben dort nicht gemacht werden oder dass sehr kurzfristig agiert wird. Wie ist da dein Eindruck?
Also ich würde sagen, viele Unternehmen schauen schon systematisch in die Zukunft. Aber was ist die Krux bei manchen dieser eigenen oder auch externen Analysen? Das ist häufig die Fortschreibung des Status aus den letzten 5, 6 Jahren in die Zukunft hinein. Und Zukunft ist nicht immer linear. Zukunft, also in vieler Hinsicht ja. Also manche Dinge, wir sehen das ja, nehmen wir mal genau dieses Thema von vorhin, ERP, das wird auch noch in 5 Jahren ein Thema sein. Also das heißt, bald 40 Jahre dann. Aber wenn jetzt so etwas kommt wie KI, das hätte man 2015 teilweise schon sehen können, aber da war es zum Teil noch in einem Zustand, wo man jetzt nicht so genau wusste, wie stelle ich mich darauf ein. Jetzt wird das zunehmend konkreter. Ein anderer Punkt, Heinrich, den ich auch in den letzten Jahren immer wieder erwähnt habe, wenn so etwas kommt wie Elektroauto, dann oder auch wenn etwas kommt wie ein bestimmtes KI-Tool, das Erste, was häufig immer wieder gefragt wird, ist, was wird dadurch substituiert? Und das ist für mich die falsche Frage. Die richtige Frage wäre, was ergänzt das für mich und was wird das auf perspektivische Sicht hinein oder hin in den kommenden Jahren verändern? Also ganz simpel, der Radioapparat hat nicht verhindert in den 50er Jahren, dass die Menschen Zeitung gelesen haben. Das Fernsehen hat nicht verhindert, dass immer noch Radio gehört wurde. Das Internet hat nicht dazu geführt, dass das Fernsehen komplett abgelöst wurde. Natürlich wird nicht mehr das klassische, wie sagt man, Hausfernsehen geguckt, sondern die jungen Leute gucken halt jetzt in den Mediatheken oder in YouTube. Aber es werden nach wie vor Filme geguckt. Ja? Das Internet und auch die Dating-Plattformen haben nicht die persönliche Begegnung abgeschafft. Also immer diese Sicht, was löst das jetzt ab und was ist dann weg, ist in der Übergangsphase falsch. Wenn man es auf lange Frist sieht, ist es richtig. Was ist dann irgendwann wirklich mal weg? Aber kurzfristig, und das ist meiner Ansicht nach ein politischer Fehler gewesen, zu sagen, wir verbieten jetzt die Verbrenner, wir machen es ihnen in den Städten schwer und. Das war vollkommener Blödsinn, um es mal zu sagen. Hat die Elektromobilität nicht forciert und hat aber die deutsche Automobilindustrie massiv beschädigt.
Thomas, ein paar Punkte gern mal so zusammenfassen. Dieses Bild vom Kapitän, der keine Detailkenntnisse haben muss, aber eine Idee haben muss, wie das Schiff funktioniert und wo er damit hin will.
Darf ich dir widersprechen?
Ja.
Er sollte bitte keine Idee haben. Er sollte ein Ziel haben.
Okay, gut.
Ja, und um das vielleicht zu sagen, Klaus, ich habe vorhin, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, ich habe vorhin eine deiner Fragen nicht ganz richtig beantwortet. Du hattest nämlich auch darauf abgezielt nochmal, was eigentlich gutes Führungsverhalten und zeitlos gutes Führungsverhalten ist. Und dazu würde ich gerne nochmal etwas sagen. Also ich glaube, wichtig ist zumindest, dass also mal ein Manager weiß, wohin er will mit einem Unternehmen oder wenn er eine Abteilung hat, mit seiner Abteilung. Er muss ein Ziel haben, er muss eine Zielklarheit haben. Er muss dann den Weg dahin vorbereiten. Er muss Vertrauen ausstrahlen, er muss sich vorbildlich verhalten. Und was ganz, ganz wichtig ist, gerade in diesen Zeiten, er muss Sicherheit ausstrahlen. Ich sage immer, stell dir vor, du hast einen Bergführer und du fragst ihn, ist dieser Steig sicher? Und er sagt, ich glaube schon. wahrscheinlich wirst du nicht hingehen. Du brauchst einen, der da steht und sagt, ja, wir müssen das und das tun und dann ist das sicher. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man so ein paar Grundsätze der Führung berücksichtigt. Und was Führungskräfte machen müssen, ist nicht Überheblichkeit und Sturheit und Abschotten von Informationen von außen. Aber wenn sie genügend Informationen gesammelt haben, dann müssen sie auch eine Entscheidung treffen. Sie müssen also entscheidungssicher sein und den Mitarbeitern dann eine Sicherheit geben. Und in unterschiedlichen Situationen brauchst du natürlich unterschiedliche Führungskräfte. Das ist klar. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Manchmal braucht es den Innovator. Manchmal braucht es mehr den Controller. Manchmal braucht es den Restrukturierer. Und manchmal braucht es die Kreativen. Jede Zeit hat ihre Anforderungen. Und wie man in Hessen immer sagt, je Dippsche sucht sein Deckelsche. Also jeder Topf sucht seinen Deckel. Und deswegen wechselt es ja auch ab und zu mal im Management.
Thomas, ich hätte keine besseren Schlussworte finden können als deine Zusammenfassung. Ich fand es einen hochspannenden Austausch. Ganz herzlichen Dank dafür, auch an Heinrich Faske. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir bedanken uns natürlich auch bei Ihnen und hoffen, dass Ihnen unser Podcast Tech Talk Smart Leadership gefallen hat. Wenn Sie uns Feedback oder Anregungen geben wollen, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast@idg.de und ansonsten freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen abonnieren. Danke und wir hören uns.